Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Online-Dating ist längst nicht mehr schmuddelig oder verpönt. Online-Dating haben viele von uns schon ausprobiert. Die Erfahrungen, die die Menschen machen, sind aber sehr, sehr unterschiedlich. Anna sagt:
Wenn ich die große Liebe noch nicht gefunden hätte, würde ich nicht, sagen wir mal so, würde ich nicht auf Tinder suchen.
Ist das so? Und was ist, wenn man es trotzdem probiert? Ab 21 ist hier der Podcast mit Utz Träger. Was hat die Gestaltung der Angebote der Dating-Plattformen und Apps für einen Einfluss auf unsere Gefühle, unseren Verstand und unsere Sexualität? Ja, und vor allem die Frage, ob wir glücklich sind am Ende. Darüber werden wir hier sprechen mit Vertretern unterschiedlicher Anbieter. Aber erstmal zu Patrick. Patrick, der hat sich an uns gewandt und gesagt, sag mal, wollt ihr nicht bei Ab 21 mal über Online-Dating sprechen? Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind nämlich nicht so gute.
Also im Online-Dating habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass alles schnelllebig ist, dass man Menschen nicht mehr wirklich kennenlernt, man konsumiert sie. Und schlussendlich gesagt, läuft es im Endeffekt aufs Gleiche hinaus, dass man vielleicht ein paar schöne Stunden miteinander verbringt, im Endeffekt an der Kiste landet und am nächsten Morgen alles ist wie vorher und dem mal zufolge, ja, dreht sich alt im Kreis.
Und das ist eine Erfahrung, die hast du einfach mehrfach und hintereinander gemacht?
Definitiv, also ich würde sagen, ich hatte jetzt eine dreijährige On-Off-Beziehung und selbst in diesen Off-Phasen hat man sie immer wieder zu Lovu zum Beispiel verschlagen. Und im Endeffekt ist es ein ewiger Kreislauf gewesen, also hat sich nie was geändert. Und ich bin auch der Meinung, dass die Leute, die da irgendwie angemeldet sind, das eventuell auch nicht für voll nehmen, nicht für ernst nehmen. Ich selber kann mich da auch nicht ausnehmen, ich habe das auch als Zeitvertreib, sag ich mal, benutzt.
Dir hat es einfach keine Freude bereitet. Aber wenn du jetzt so sagst, du erzählst sozusagen, ja, man trifft sich dann, hat man ein paar schöne Stunden, dann landet man in der Kiste, gibt es ja auch vielleicht Leute, die sagen, ja, ist ja spitze. Du findest das aber nicht.
Nee, weil im Endeffekt man auf einer kurzen Distanz, sag ich mal gesehen, mit vielen Leuten viel Sex hat und das im Endeffekt einen gar nicht voranbringt, weil irgendwann, sag ich mal, die Psyche leidet und man ja quasi nicht das bestätigt bekommt, was man will. Man bekommt seinen Körper bestätigt, aber das Innere will der andere ja gar nicht sehen, weil er entweder selber nicht für was Festes empfänglich ist oder halt wirklich nur diesen kurzen One-Night-Stand sucht. Ja, und demzufolge ist es in dem Augenblick gar nichts mehr für mich.
Liegt es daran, dass du da irgendwie nicht aufhören konntest, nee, im entscheidenden Moment? Oder würdest du sagen, diese, ich sag mal, Apps sind jetzt so verführerisch, dass es einfach so schnell und so einfach ist, dass du das immer wieder getan hast?
Also ich würde sagen, bei mir lag es daran, da ich die Apps auf einer längeren Zeit konsumiert habe. Ich sage mal von 2014 an bis heute. Ich sage mal, selbst in der Zeit, als ich in einer Beziehung war und die Off-Phase gab zum Beispiel, hat man sich trotzdem wieder hingewandt, weil es was Einfaches und Schnelles war. Man wollte sich ablenken, hat aber im Endeffekt die eigenen Baustellen ja nicht gesehen. Somit, was ändert sich ja so gesehen gar nichts.
Und also einfach, weil es so ein bisschen nett gekickt hat.
Es hat quasi nichts weiter als einen Kick, genau. Man kriegt quasi Bestätigung von der anderen Person. Mhm. Das ist meist immer nur körperlich. Das hat nie was mit dem Inneren zu tun. Wenn man jemanden trifft, man verkauft sich am Anfang als, man verkauft sich sehr gut. Das machen Frauen genauso wie Männer im Endeffekt. Und schlussendlich gesehen ist es trotzdem so, wie ihr sagt, dass man am nächsten Tag da wieder steht, wo man vorher auch gestanden hat. Es geht nicht weiter.
Aber hast du nicht irgendwann mal gesagt, okay, ich habe die Schnauze voll, ich merke es, das tut mir nicht gut, so, alles, was du mir jetzt sagst, so,
ja.
Und hast probiert sozusagen diesen Kreislauf zu durchbrechen und dann beim nächsten Date vielleicht gesagt, okay, pass mal auf, das läuft jetzt schon wieder darauf hinaus, dass wir hier ein paar schöne Stunden haben, aber ich kenne die Nummer, morgen geht es mir schlecht. Wie geht's dir eigentlich? Also hast du mal probiert, irgendwie so diese Mechanismen zu durchbrechen?
Naja, nicht zwingend, weil im Endeffekt, sage ich mal, man fühlt sich ja doch irgendwo einsam. Und wenn man die Bestätigung von einer Person für ein paar Stunden bekommt, nimmt man sie mit. Was im Endeffekt aber dafür gesorgt hat, dass nichts weiter, es steigt nur die Zahl meiner Sexualpartnerin. Mhm. Die bringt mich gar nicht weiter.
Hast du das Gefühl, dass das nur dir so ging? Oder glaubst du, da sind mehrere Leute in dieser Falle drin?
Also ich denke mal, dass mehrere in der Falle drin hängen. Viele gestehen sich die ganze Sache vielleicht nicht ein, einfach aus dem Grunde, weil sie die Hoffnung vielleicht nicht aufgeben, doch irgendwie darüber jemanden kennenzulernen. Meine Erfahrung ist dabei gewesen, dass jedes Date im Endeffekt immer nach dem gleichen Schema abläuft. Ja, wenn man wirklich ein Date haben möchte, was irgendwie anders abläuft, sollte man sich vielleicht wirklich aus dem Schema verabschieden, wie es bisher gewesen ist. Nur das Problem ist, wie geht man es anders an? Es zeigt einen ja keiner.
Ist es nicht auch so, dass man dann bei verschiedenen Plattformen auch angeben kann, okay, was suche ich eigentlich? Also du hast deinen Status nicht verändert. Du hast nicht jetzt mal, du hättest ja auch sagen können, okay, ich block euch jetzt alle One-Night-Stands, ich block sie weg, indem ich einfach bei mir fett draufschreibe, mit mir nicht. Hast du aber nicht, oder?
Nee, habe ich nie getan. Im Endeffekt aus dem Grund nicht, weil hätte ich reingeschrieben zum Beispiel, ich bin auf der Suche nach was Festem und ich hätte eine Frau kennengelernt und mit der wäre es vielleicht so gelaufen wie immer. Man hätte sie gut verstanden, man hätte miteinander geschlafen, aber man hätte nach 3 Tagen gemerkt, irgendwas passt nicht. Dann wollte ich nicht als Lügner dastehen. Ich wollte dann habe ich lieber gar nichts quasi reingeschrieben, dass man mir auch nichts nachlegen kann.
Mhm, also um dich selber zu schützen.
Um mich selber zu schützen, genau.
Mhm. Wer müsste denn was ändern, damit diese Dinger besser laufen? Weil im Moment ist mir noch nicht so richtig klar. Du hast zwar jetzt so deine Erfahrungen damit gemacht und sagst, okay, für dich reicht es jetzt erstmal. Aber man könnte auch sagen, okay, die Betreiber müssen was verändern. Oder die User müssen erstmal irgendwie sich das nochmal genauer überlegen, was sie wollen oder was sie anders machen müssen. Was könnte man verändern?
Also ich würde sagen, dass die Betreiber im Endeffekt alles richtig machen. Die geben ja Männern eine begrenzte Anzahl von Nachrichten zum Beispiel. Im Endeffekt ist das Ding, was ich sehe, die Betreiber können nichts dafür, wenn die Menschen schnelllebig leben. Wenn die Menschen im Endeffekt ja quasi auch die App missbrauchen, sag mal, um sich einen sexuellen Kick zu holen. Der Grundgedanke, sag mal, von einer Dating-App, der sollte ja eigentlich der sein, dass man eine feste Partnerschaft sucht. Aufgrund der Masse ist meiner Meinung nach funktioniert es nicht. Du hast immer die neue Auswahl. Wenn es mit der Frau X nicht klappt, dann nimmt man sich quasi eine andere. Mit der wird es aber auch nicht klappen. Es ist ja einfach so. Man dreht sich immer im Kreis. Und demzufolge ist meiner Meinung, um den Ganzen zu entkommen, sollte man sich von den Apps definitiv eine Weile fernhalten. Klar, in der Öffentlichkeit draußen, an irgendwelchen Bahnhöfen oder an irgendwelchen Clubs lernt man ja auch keinen mehr kennen. Es macht ja auch keiner mehr, niemand spricht mehr irgendjemanden an.
Ist das wirklich dein Eindruck, ja? Weil die Apps da sind oder hat es abgenommen oder wie würdest du sagen?
Ja, na, ich kann es jetzt nicht direkt an meinem Beispiel sagen. Ich bin Mann, als Mann wird man relativ selten angesprochen, als Frau im Gegenteil. Aber wenn ich halt Frauen kennengelernt habe, haben sie auch zu mir gesagt, dass sie draußen nicht mehr angesprochen werden, dass vieles halt über die Apps läuft. Man ist irgendwo daran, ja, du bist doch Teil der Gesellschaft. Alle deine Freunde machen es, du machst mit. Ob es im Endeffekt für dich was ist, weiß man ja vorher nicht. Ich sag mal so, ich würde es keinem empfehlen, der wirklich ein guter Freund von mir wäre, der auf jeden Fall ein gutes Herz hat. Weil im Endeffekt leidet man, ja, die Psyche leidet. Man kann sich selber irgendwann nicht an den Spiegel angucken. Man bekommt ein verzerrtes Selbstbild von einem. Du denkst, du bist der Hecht, dabei bist du eigentlich gar nichts. Du bist nichts weiter als eine Marionette, wie jeder andere in dieser App im Endeffekt genauso.
Wie machst du jetzt weiter? Du hast gesagt, okay, die Apps sind nichts für dich. Du würdest sie auch nicht Freunden mit einem guten Herzen empfehlen. Wie bewegst du dich jetzt in deinem Liebesleben voran oder in deiner Partnerinnensuche?
Ja, vorerst gar nicht, würde ich sagen. Also ich habe die ganzen Apps, wie gesagt, gelöscht, ob nun Lovoo oder Tinder. Und demzufolge werde ich mir erstmal auf mich besinnen. Natürlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich wieder darauf zurückgreife, weil es ja auch ein einfaches Medium ist zu benutzen. Wenn man abends am Sonntag mal, wenn man einsam ist, kann man damit super die Zeit vertreiben. Schlussendlich kann ich auch von meiner Erfahrung sagen, dass wenn ich irgendwann mal eine Partnerschaft geführt habe, dann ist die definitiv nicht über eine App entstanden. Die ist entstanden ja durch zufällige Begegnungen im Alltag, auf der Arbeit oder sonst irgendwo. Und deswegen bin ich einfach der Meinung, die große Liebe wird man darüber nicht finden. Und wenn es irgendwelche Leute bisher erfunden haben, dann war das wirklich Glück gewesen. Den Leuten mag ich auch quasi das Glück wünschen. Und denen machst du Folge. Für mich erstmal in den nächsten Wochen definitiv nicht. Ja, und dann schauen wir weiter und gucken, was passiert.
Also ja, Patrick kann im Moment gut und gerne auf Online-Dating verzichten. Glücklich gemacht hat es ihn nach jahrelanger Nutzung auf jeden Fall erstmal nicht. Die Psyche leidet, hat er gerade erzählt.
Deutschlandfunk Nova.
Online-Dating, Single-Plattformen und Dating-Apps, die beschäftigen uns heute. Da gibt es ja einige, OkCupid, Tinder, Parship, Bumble, Lovoo und wie sie alle heißen. Bei letzterem, bei Lovoo, ist Sebastian Matkai für Inhalt und PR zuständig. Ich habe Ihnen von den Erfahrungen erzählt, die Patrick gemacht hat. Patrick ist ja nicht glücklich geworden mit den Apps und Angeboten. Er hatte viele oberflächliche Kontakte, meistens aber nur Sex. Von Sebastian Matkai wollte ich wissen, ob Patrick irgendwas falsch gemacht hat oder ob er eigentlich gar nichts falsch gemacht hat, ob eigentlich alles lief, wie es halt eben bei solchen Angeboten läuft und die eben diesen Output haben. Also viele eher oberflächliche Kontakte und Sex.
Also falsch gemacht hat Patrick meiner Meinung nach nichts. Ist natürlich auch die Frage, kann man da was falsch machen, kann man was richtig machen? Das ist natürlich auch so ein Klischee, dass es immer bei Dating-Apps um oberflächliche Sachen geht, um schnellen sexuellen Kontakt und so weiter. Das gibt es sicherlich, aber wir sehen das natürlich auch an dem Feedback der Nutzerinnen und Nutzer, was sie suchen und was sehr oft gesucht wird. Und das ist eigentlich eben das Gegenteil. Das sind eigentlich langfristigere Sachen, ernsthaftere Sachen. Da geht es wirklich um Bindung, da geht es um nicht alleine sein wollen. Dann, und das ist auch etwas, was wir oft gespiegelt bekommen, das ist vielleicht eher ein gesamtgesellschaftliches Problem oder so ein Trend, diese Angst vor der Bindung. Das heißt, dieses Angebot, und das gibt es eben nicht nur in den Dating-Apps, sondern das habe ich generell. Was, ich kann ja die Karriere noch machen, ich kann ja da noch mal hinreisen, ich kann ja hier noch mal das machen. Das ist eher ein generelles Problem, dass Dating-Apps nicht erfunden haben, sondern das spielt vielleicht damit rein.
Mhm. Mag ja also gut sein, also ich folge dir da durchaus, das mag ein gesellschaftlicher Trend sein, aber man muss ja auch sagen, wenn man es jetzt mal als App sieht, man hat das ja tatsächlich auch in der Hand liegen, dieses Angebot.
Ja.
Das ist ja, links und rechts warten noch andere Kandidatinnen oder Kandidaten, je nachdem, was man da sucht. Also ein bisschen unterstützt ja die Struktur der Anwendung eigentlich auch, dass, vielleicht geht es mir gleich, wenn ich noch zweimal wische, irgendwie besser.
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich, wir freuen uns über Aktivität in der App, das ist völlig klar. Sagen aber auch ganz klar, also treffen müsst ihr euch schon auch noch selber.
Ja.
Also der Erstkontakt, der kann ruhig über die App stattfinden. Alles Weitere doch bitte dann offline, bitte selber machen.
Mhm. Ja. Aber nochmal von eurer Gestaltungsmöglichkeit.
Ja.
Also du sagst, jeder kann natürlich am Ende daraus machen, was er daraus machen will. Ihr könnt jetzt nicht das Treffen für die Leute auch noch moderieren.
Ja.
Andererseits ist es ja so, da wird ja auch tatsächlich mit Urinstinkten und Bedürfnissen gespielt. Also die soziale Anerkennung, die ich durch irgendwelche Matches erfahre oder durch, jetzt meldet sich noch jemand bei mir. Eigentlich hatte ich aber gestern schon ein schönes Abendessen. Mhm. Darin vertiefe ich mich aber gar nicht, weil in meinem Postfach warten schon 5 nächste Kandidatinnen oder Kandidaten.
Mhm.
Also das mag jetzt eine naive Frage sein, aber wäre es nicht auch möglich zu sagen, pass mal auf, wenn du dir jetzt irgendwie gematcht hast, dann sperren wir dich erstmal einen Tag, damit du darüber nachdenken kannst, was dir das bedeutet?
Ja, ich verstehe, worauf das hinausläuft. Das ist natürlich ein, es gibt verschiedenste Modelle. Ich meine, jeder Black Mirror-Zuschauer kennt auch noch ganz andere dystopische Dating-App-Modelle. Da gab es mal eine Folge. Das ist natürlich, das greift dann auch wieder sehr stark auch ein bisschen, ehrlich gesagt, ein in den freien Willen des Nutzers oder der Nutzerin. Wir möchten das auch nicht vorschreiben. Und ehrlich gesagt, es gibt genügend Beispiele, wo das auch gut funktioniert, wo die Leute sich dann nicht, wie du das jetzt beschrieben hast, das ist natürlich ein sehr krasses Beispiel, das gibt es natürlich, klar, sich da verlieren und dann irgendwie gar nicht mehr zur Ruhe kommen können. Das ist uns klar, dass wir da irgendwie ein Stück weit auch selber in der Kommunikation mit den Nutzerinnen und Nutzern auch für ein bisschen mehr Ruhe und Nachhaltigkeit und vielleicht ein bisschen eine Entspannung sorgen müssen. Da sind wir auch dran und das versuchen wir auch schon zu tun in der Kommunikation, dass man da eben ein bisschen den Druck rausnimmt.
Ihr als hochprofessionelles Unternehmen mit Millionen von Nutzern, gibt es sowas wie eine durchschnittliche Karriere, die ein User bei euch hat?
Der durchschnittliche Nutzer oder die durchschnittliche Nutzerin ist mittlerweile so zwischen Mitte und Ende 20, also auch etwas älter geworden. Was man noch sagen kann, mittlerweile ist die App, hat sich auch stark verändert über die Jahre. Es gibt jetzt mittlerweile seit einem Jahr auch ein Livestreaming-Feature, was auch sehr interessant ist. Also auch nochmal eine andere Form des Kennenlernens, wodurch Leute dann auch, wenn sie in einer Beziehung sind, zum Beispiel die App immer noch nutzen. Nur eben dann nicht mehr, um Leute auf romantische Weise kennenzulernen, sondern um normal einfach Leute zu finden mit eigenen Interessen oder sich unterhalten zu führen.
Weil du gerade das Wort Romantik erwähntest, da meintest du die Art der Beziehung. Oder würdest du sagen, diese App zu benutzen ist auch ein romantisches Tool?
Weil der
klassische Vorwurf ist ja eigentlich sozusagen, diese Industrie killt die Romantik.
Genau,
weil das ist ökonomisches Hin- und Herge.
Das ist ein Vorwurf, das stimmt. Wenn man sieht, mittlerweile ist es ja den Leuten auch gar nicht mehr unangenehm zu sagen, hey, wir haben uns auf LaVou oder auf einer Dating-App kennengelernt. Das wäre früher ja noch undenkbar gewesen, da hätte man das ja gar nicht erzählt.
Was unternehmt ihr denn, um dieses ganze Erlebnis des Datens, des Kennenlernens für die Leute sicher und irgendwie auch angenehm zu machen? Also probiert ihr auch in irgendeiner Form erzieherischer tätig zu sein oder zumindest einen gewissen Rahmen vorzugeben? Was tut ihr, um irgendwie schwarze Schafe auszusortieren?
Ja. Klar, das ist ein wichtiges Thema und da machen wir schon recht viel. LaVou war lange Zeit ab 16, es ist jetzt mittlerweile ab 18. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, Nutzer auch zu melden. Wir schauen sehr genau darauf, auch welche Inhalte da auch, sag ich mal, ausgetauscht werden, was auch die Bilder angeht. Das hat auch viel mit dem Livestreaming-Thema zu tun, da müssen wir sowieso gut aufpassen, ein Auge drauf haben. Und ganz klar kommunizieren wir das auch. Wir möchten keine rassistischen Inhalte, wir möchten keine Beleidigungen und Sexismus finden wir auch nicht gut. Und das wollen wir nicht. Und wer sich daran nicht halten kann, an diese Bedingungen, der hat bei uns auch nichts zu suchen.
Du hast gesagt, die User sind im Schnitt ein bisschen älter geworden, Richtung Ende 20.
Ja.
Hat sich sonst noch grundsätzlich was verändert in den letzten Jahren?
Bei den Nutzerinnen und Nutzern meinst du, oder? Hat sich da was verändert? Vielleicht hat sich das, und auch da, was ich am Anfang sagte, was diese gesellschaftliche Entwicklung angeht, geht es bei uns zumindest eben stärker weg von diesem kurzfristiger Spaß. Wir sind natürlich, LAVOU, mit diesem GPS-Umgebungsradar sind wir gestartet. Das war unser erstes Feature. Das ist von der Aufmachung her schon sehr auf, wer ist in meiner Nähe, wer abends auf Party, wer ist gerade unterwegs.
Eher so schnell und dreckig,
genau,
oder?
Genau, das war natürlich so ein bisschen mehr in die Flirty-Richtung ausgelegt. Mhm. Und mittlerweile ist das eben nicht mehr der starke Fokus, sondern es geht dann doch eher wirklich...
Wer ist darum, in der Nähe und bleibt da auch.
Und bleibt im besten Fall, oder ich komme in seine Nähe, wie auch immer. Aber dass man doch vielleicht ein bisschen mehr von sich preisgeben möchte und jemanden ernsthaft kennenlernen will.
Aber wie wird das umgesetzt? Durch eine Ausgestaltung des Profils?
Genau. Oder? Mittlerweile kann man da auch wesentlich mehr Angaben machen. Das war vorher natürlich ein bisschen rudimentär. Auch manches auch ein bisschen altmodisch. Das ist jetzt mittlerweile schon cooler, dass du eben auch sagen kannst, was ist deine Lieblingsserie oder so. Das ist immer so eine Balance. Man will ja auch nicht zu viel schon preisgeben, sondern es soll ja auch noch ein bisschen interessant oder ein bisschen geheimnisvoll bleiben. Das muss man immer ein bisschen ausbalancieren. Aber eine Sache, die wird sich eben nie ändern, wie ich schon sagte, dieses, ob die Chemie stimmt, dieses gegenseitige, kann man sich riechen tatsächlich, das kann nicht bei uns stattfinden, wollen wir auch gar nicht. Das soll bitte offline.
Gerochen wird nur vis-à-vis. Sebastian Makai war das, er ist für PR und Content beim Dating-Netzwerk, bei der Dating-App LAVOU tätig.
Deutschlandfunk.
Jetzt hören wir mal von Anna, die eigentlich anders heißt. Die hat mit Dating-Apps viele gute Erfahrungen gemacht. In ihrem Buch Leck mich, wie ich lernte zu bekommen, was ich will, im Bett, in der Liebe und im Leben, spricht sie unter anderem darüber. Anna lebt in einer offenen Ehe und ich habe sie gefragt, ob sie Online-Dating rege nutzt.
Naja, also für mich ist Online-Dating so eine Hassliebe, ne? Also ich habe bis jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, aber man muss dazu auch sagen, dass ich halt auch sehr rigoros aussiebe und sehr, sehr klar bin mit meiner Vorstellung, was ich da will und was ich nicht will.
Okay, erster Punkt, aussieben. Was heißt, du siebst da aus?
Naja, also das Erste ist natürlich das Optische sowieso, ne? Also darum geht es ja auch in so einer Dating-App, dass das der erste Eindruck ist. Und wenn ich dann anfange, mit jemandem zu schreiben, mir geht es weniger um Optik als auch um, dass jemand klug ist und witzig und irgendwie was zu erzählen hat und interessant ist. Und da ist dann die Rate nicht so groß, möchte ich mal sagen. Und natürlich, in meinem Fall bin ich sehr, sehr klar mit dem, was ich möchte. Und sage dann schon, naja, ich lebe in einer offenen Beziehung, beziehungsweise in einer offenen Ehe. Das heißt, ich bin nicht auf Beziehungssuche. Wie sieht das eigentlich bei dir aus? Und damit quasi auch schon so ein bisschen zu meiner Kernaussage. Ich glaube, als Frau, die dort vor allen Dingen etwas locker, leichtes, vor allem Sexuelles sucht, hat Frau es da relativ leicht, beziehungsweise ja, kommt da von den Männern eher positive Reaktionen. Ich glaube aber, dass Frauen normalerweise eher auf Beziehungssuche sind und Männer eher auf der Suche nach einem Abenteuer. Und das dann oft clasht, weil viele dann nicht so richtig ehrlich miteinander sind.
Mhm. Aber deiner Erfahrung nach müsstest du ja dann offene Türen einrennen in der Regel.
Ich würde, ja, es ist schon so, wenn ich, also ja, ganz undiplomatisch so sagen. Natürlich renne ich dann offene Türen ein. Die Frage ist nur, will ich da durchgehen oder nicht? Und das kommt gar nicht so oft vor. Wenn ich dann aber mich entscheide, mich mit jemandem zu treffen, hatte ich zu 99,9% sehr viel Glück und habe dort spannende und tolle Dinge erlebt und wirklich tolle Menschen kennengelernt.
Mhm. Nur weil sich das wahrscheinlich auch viele Leute fragen, die auf diesen Portalen dann unterwegs sind, wie macht man das denn richtig? Also ich meine, was du da beschreibst, ist, glaube ich, sozusagen, das hört man eigentlich von allen. Aussehen spielt auch schon eine Rolle. Klar, das ist ja auch eine visuelle Kiste, die da irgendwie geschieht. Und dann ist der persönliche Kontakt da. Und ja, und dann ein bisschen witzig, ein bisschen intelligent und ein bisschen locker, aber auch nicht zu sehr. Also was ist da die Formel?
Naja, ich glaube, es kommt drauf an, was man sucht. Aber bei mir ist es halt schon so, dass ich das relativ schnell thematisiere. Das ist so ein bisschen auch so eine Hass-Liebesfrage quasi. Was suchst du denn hier? Ne? Also warum bist du hier quasi unterwegs auf der Dating-App? Mhm. Und meine Erfahrung ist tatsächlich oft, dass Männer, wenn ich die zuerst frage, dann kommen immer irgendwie so Geschichten wie,
ich kann's mir denken.
Ich bin offen erstmal für alles. Ach, mal gucken. Ich gucke mich einfach mal so um, mal sehen, was so passiert. So. Und das heißt, von bis ist da quasi, sie tun so, als sei von bis alles möglich. Mhm. Wenn ich aber dann sage, ah ja, okay, nur um es vorwegzuschicken, ich bin eben nicht auf Beziehungssuche, dann erkläre ich das irgendwie. Und dann kommt eigentlich zu 99%, ach so, ja, ja, ich auch.
So, und, sie kann ich mir genau so vorstellen, ja.
Ja, und ich glaube, also ich habe natürlich viele Freundinnen und Freunde, die auch auf solchen Portalen unterwegs sind, die die große Liebe vielleicht auch suchen, nicht ausschließlich auf diesem Weg, aber auch auf diesem Wege. Und denen passiert es halt öfter, dass sie, selbst wenn sie transparent damit sind und sagen, es gibt ja auch viele, die das wirklich auch richtig in ihr Profil schreiben, ne? Die sagen, keine One-Night-Stands, keine Affären, ich suche hier wirklich was Festes. Und dass dann trotzdem die Ehrlichkeit, die sie dann quasi so bringen, ihnen nicht zurückgespiegelt wird. Dass dann der eigene Spaß so ein bisschen im Vordergrund steht und sie einfach verarscht werden, kann man auch einfach so sagen.
Mhm. Ganz kurze stilistische Frage, weil du sagst, du siebst auch aus. Mhm. Bist du dann jemand, der den Chat verlässt in dem Moment, wo du merkst, nee, das ist nichts? Oder schreibst du noch drei Zeilen, du, sorry, wir sind dann vielleicht doch irgendwie anders oder irgendwie so?
Also es kommt drauf an. Also meistens, meistens sage ich schon so, ja, ich habe das Gefühl, das passt doch nicht so gut. Hm? Also ich ghoste da nicht. Ich ghoste nur, wenn der andere sich, also es gibt ja auch Leute, die benehmen sich irgendwie blöd daneben oder kommt so ein bescheuerter Spruch. Da denke ich, also ganz ehrlich, da hast du auch keine Antwort verdient.
Wie kann man sich denn generell vor negativen Erfahrungen schützen? Also du hast ja gesagt, 99,9% von dir waren eigentlich vor allem positiv. Hat das auch was mit Strategien zu tun, die du gefahren bist?
Ich habe einfach sehr, sehr doll auf mein Bauchgefühl gehört. Und ich gebe da nicht so viel Ernsthaftigkeit und nicht so viel Druck rein. Und ich glaube, ich würde vielleicht Leuten, die auf Sex aus sind oder auf ein Abenteuer, die gehen ja sowieso sehr spielerisch daran. Aber ich erlebe das immer wieder bei Freundinnen, die eben auf Beziehungssuche sind, dass die das sehr persönlich nehmen, wenn sich da jemand daneben benimmt und so. Und man muss so ein bisschen wie, auch wenn man in einen Club geht. Es gibt Barbekanntschaften, da denkt man, wow, was für ein interessanter Gesprächspartner. Und dann gibt es auch einfach Grabschauen, Leute, die einfach voll assi sind. Mhm. Und das gibt es beim Online-Dating eigentlich auch. Aber ich glaube, man sollte es ein bisschen als Spiel sehen und wenn man eine Runde verliert, dann irgendwie das Krönchen richten quasi und sagen, ja gut, dann geht's halt irgendwie weiter im Game. Als das so tief persönlich zu nehmen, beleidigt zu sein und das alles zu verfluchen, weil ja, also dann müsste man sich vielleicht eine andere Plattform suchen. Es gibt ja auch quasi Portale, wo die Leute Geld bezahlen, wo klar ist, da geht es vor allen Dingen um Beziehungssuche. Und bei Tinder und Co., viele sagen ja auch, das ist eigentlich eine Sex-App.
Ja, das wäre jetzt meine Frage auch. Das klingt jetzt so in deiner Beschreibung, als wäre das generell in der Richtung, also auf diesen Apps, die du beschreibst, dann würde es eher um geringen Gefühlseinsatz und eher um Abenteuer gehen.
Ich finde, das Risiko, da auf die Schnauze zu fallen, ist relativ hoch. Aber natürlich gibt es ja auch so viele Gegenbeispiele von Paaren in meinem Umkreis und bei euch wahrscheinlich auch, die dann irgendwie sagen, ja, wir haben uns über Tinder kennen und lieben gelernt. Das ist ja immer das, was immer wieder so antriggert, ne? Weil ich eigentlich grundsätzlich schon eher sagen würde, es gibt einen großen Part, der ist auf der Suche, also eher die Frauen auf der Suche nach großen Gefühlen, die Männer nach anderen großen Gefühlen untenrum. Und die matchen sich, also nicht in der großen Summe, so, sondern das ist da, glaube ich, dass man da sehr viel Glück haben muss auf beiden Seiten. Und deswegen würde ich eher sagen, wenn ich die große Liebe noch nicht gefunden hätte, würde ich nicht, sagen wir mal so, würde ich nicht auf Tinder suchen. Ich würde wahrscheinlich einfach in die große weite Welt rausgehen.
Trotzdem ist ja Online-Dating gerade auch vielleicht für Leute, die so ein bisschen schüchtern sind, auch eine große Chance.
Total.
Die sich vielleicht in der analogen Welt im Bar-Szenario, was du angesprochen hast, vielleicht nicht unbedingt trauen würden, da zu performen oder einfach auf jemanden zuzugehen.
Total. Also das wäre auch bei mir auf der großen, also ein großer Punkt auf der Pro-Liste, Pro-Online-Dating, dass man sich irgendwie ganz entspannt so anpirschen kann und sich umgucken kann. Oder auch einfach Leute, die beruflich mega viel unterwegs sind und gar nicht so viel Zeit haben. Oder einfach Leute, die sehr ländlich leben, ne? Und nicht zufällig in der Großstadt mit Singles direkt um die Ecke. So.
Trotzdem ist ja auch eine Gefahr dabei, dass man jetzt sozusagen auf dem Online-Portal es schafft, sich charismatisch und irgendwie weltmännisch oder fraulich oder wie auch immer zu geben. Dann muss man aber in der Realität halt anschließen und da ja, die Anschluss-Performance quasi leisten. Hast du da auch Leute getroffen, wo du gemerkt hast, ui, das ist jetzt schwierig für die? Oder du erlebst jetzt eine Person B, die Person A, die du online gesehen hast, die war ganz anders?
Also, bei einem war das so, dass der sehr witzig im Schreiben war und dann irgendwie so ganz griesgrämig gefühlt so daherkam und so einen komischen für mich nervigen, düsteren Sarkasmus mitbrachte. Mit dem hat mich irgendwie nicht gerechnet. Das hat mich total abgeturnt. Und da habe ich dann auch nach dieser ersten Verabredung in der Bar danach auch gesagt, ich glaube, es passt nicht so richtig.
Anna, die in Wirklichkeit gar nicht Anna heißt, über ihre Online-Dating-Erfahrung.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt sie ja, die Tinder-Babys, und es gibt die vielen Paare, die sich über Online-Dating kennengelernt haben. Es gibt aber auch die vielen Geschichten von den weirden Penis-Pics, von Ghosting, von Menschen, die unglücklich die Portale besuchen bzw. irgendwann auch wieder verlassen. Dating-Apps und Partnervermittlungsportale, die verdienen ziemlich viel Geld und ja, das mit der Suche nach Liebe und Sex. Wir wollen noch mal mehr darüber erfahren, wie sie sich um ihre Nutzerinnen und Nutzer kümmern. Eine solche Plattform ist Parship. Markus Ernst ist Psychologe und Paarberater, der für dieses Datingportal arbeitet. Was er genau macht, das erklärt er selbst.
Ich arbeite seit über 10 Jahren bei Parship und bin in erster Linie für die Beratung unserer Mitglieder zuständig. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit, mich anzurufen zu festen Sprechstundenzeiten. Also im Grunde kann man sagen, alle Fragen rund um die Liebe werden gestellt.
Mhm. Unser Hörer Patrick hat sich länger mit Online-Dating beschäftigt, hat Apps ausprobiert und er sagt, na, kurz zusammengefasst, ihm hat es mehr Nerven gekostet, als am Ende, sagen wir mal, Liebe eingebracht. Macht Online-Dating da grundsätzlich etwas falsch?
Ich glaube nicht, dass Online-Dating grundsätzlich etwas falsch macht. Ganz wichtig ist, dass man unterscheidet. Es gibt ja fast für jede Neigung und für jede Facette mittlerweile eine Vermittlung. Und es gibt die große Unterscheidung zwischen diesen Apps, wo es dann wirklich nur darum geht, rechts oder links zu wischen. Und es gibt eben auch die wirklichen Partnervermittlungen mit einem Matching-System dahinter. Das heißt, das ist schon fundierter, dass man sehen kann, die beiden Persönlichkeiten, die haben eine gute Basis für eine langfristige Beziehung. Die sollten sich mal kennenlernen.
Mhm. Aber die Auswahl ist ja trotzdem dieselbe. Also man steht dann sozusagen im digitalen Raum und wenn wir unserem Hörer Patrick folgen, dann hat er da so ein bisschen so eine Ohnmachtserfahrung gehabt. Das heißt, er hat immer weiter dieses Dating betrieben, obwohl er eigentlich nicht glücklicher damit wurde. Müssen sich Plattformen und Apps nicht auch Vorwürfe gefallen lassen, dass sie eigentlich Urinstinkte von Menschen stimulieren für ihr eigenes ökonomisches Projekt?
Naja, es ist klar, dass ein ökonomisches Interesse auch dahinter steckt. Aber ich glaube, es wäre irrsinnig, wenn man in der heutigen Zeit mit den Möglichkeiten, die das Internet bietet, nicht auch online auch nach einem Partner suchen würde. Ich will auch betonen, es ist wichtig, aus dieser Vielzahl von Möglichkeiten, die es heute gibt, ich kann den Hörer schon in gewisser Weise auch verstehen, aber da ist es eben wichtig, vielleicht dann, wenn man merkt, ich werde so nicht glücklich oder das ist verselbstständigt sich, aber so das richtige Glück finde ich nicht, dass man vielleicht innehält einmal und auch eine Pause macht und sich besinnt und sich fragt, was will ich wirklich, wo sind meine Prioritäten und was suche ich eigentlich, um dann nochmal neu zu starten und wirklich Kontakte intensiv zu verfolgen und vielleicht auch das Medium genau zu hinterfragen, mit dem ich suche, ob es wirklich eins ist, wo es um langfristige und glückliche Beziehungen geht.
Sie sind ja in Kontakt mit den Usern und Userinnen. Ist das was Sie häufiger hören, was wir jetzt gerade besprochen haben? Oder was sind denn so die Probleme oder Fragen, die an Sie herangetragen werden?
Also häufig beantworte ich Fragen zu unserem Matching-Ergebnis, wo dann Menschen vielleicht nicht nachvollziehen können, warum sie jetzt als besonders extrovertiert dargestellt werden oder in Konflikten bestimmt reagieren, dass ich das etwas erklären muss. Zum anderen ist oft auch die Frage, wie soll ich mich selber darstellen? Also wir haben ja die Möglichkeit, ein Profil zu erstellen, wo man was über sich mitteilt, damit der Leser, der Suchende, was über mich erfährt. Und da so die richtige Balance zu finden zwischen zu tief, zu viel von sich zu erzählen und zu oberflächlich, das ist für den einen oder anderen nicht so ganz leicht. Oder so diesen Schritt, zum Beispiel, jetzt bin ich seit langem in Kontakt mit jemandem per Mail, habe vielleicht auch schon telefoniert. Wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich damit um? Wie treffe ich den live sozusagen? So diesen Schritt herauszugehen, dass die Leute da einfach Unterstützung brauchen und sich dann suchen.
Sie haben gesagt, Sie sind seit vielen Jahren für Parship tätig. Verändert sich das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer? Lernen die Leute was dazu? Haben sie das Gefühl, da werden auf neue Art und Weise jetzt Beziehungen gesucht oder verknüpft?
Also was man eindeutig merken kann, ich weiß noch, als ich angefangen habe, so vor vielen Jahren, da war das noch so ein ganz kleines bisschen, hatte was Anrüchiges, so Online-Partnersuche. Da hatte man, da war so ein bisschen das Klischee, naja, da gehen dann die hin, die es so auf freier Wildbahn nicht schaffen. Die suchen dann anonym im Internet und verstecken sich da so ein bisschen. Das hat sich total gewandelt. Also das ist wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und quer durch alle Schichten, alle Bildungsgrade nehmen die Leute die Online-Partnersuche als gute Ergänzung zur konventionellen Partnersuche. Das ist ja auch wichtig, sich im Hinterkopf zu behalten. Wenn ich online einen Partner suche, heißt das nicht, dass ich mich einschließe und zu Hause vor dem Rechner sitze und so lange suche, bis ich jemanden habe, sondern ich halte ja auch die Augen nach wie vor in der Außenwelt offline sozusagen offen.
Aber ist das so und können die Leute das dann überhaupt noch, wenn sie wissen, ah Mensch, ich brauche eigentlich nur dreimal wischen, zweimal klicken und dann habe ich vielleicht schon 4 Kandidaten gefunden? Das ist ja ein geringer Aufwand und da muss man auch keine Schamgrenzen großartig überwinden.
Ja, aber es ist, also gerade schüchterne Personen zum Beispiel, die vielleicht Schwierigkeiten haben, jemanden anzusprechen jetzt so im Offline-Leben, da merkt man, dass die profitieren, wenn sie zum Beispiel...
Keine Frage, aber andersherum verlernst die anderen nicht auch ein bisschen, die eigentlich vielleicht nicht zu den Schüchternen gehört haben?
Also die Erfahrung mache ich nicht aus den Gesprächen, die ich mit den Leuten führe. Ich höre das immer wieder, dass ich im Gegenteil, dadurch, dass es fast so ein bisschen Übung wird, dass man anspricht und auch über Dinge spricht, die privater und emotionaler sind, dass es dann auch im Offline-Leben leichter fällt.
Markus Ernst ist Psychologe und Paarberater und für Parship ist er schon seit einigen Jahren tätig. Wir sprachen mit ihm darüber, wie solche Dating-Angebote gestaltet sind und ja, wie sie auf ihre Nutzerinnen und Nutzer wirken. Ab21, der Podcast übers Online-Dating. Ein Thema, was sich unser Hörer Patrick von uns gewünscht hat. Patrick, dir nochmal vielen Dank für den Input und auch danke für deine Offenheit. Und wenn ihr auch ein Thema habt, was euch unter den Nägeln brennt, meldet euch gerne bei Instagram, Facebook oder per Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Und ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ab21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
München. Eine Österreicherin hat in einem Schließfach am Münchner Hauptbahnhof eine Geldbörse mit mehr als 3.700 Euro Bargeld gefunden. Die 19-Jährige wollte ihr eigenes Gepäck verstauen, als sie das Portemonnaie in dem unverschlossenen Schließfach entdeckte. Die ehrliche Finderin informierte die Polizei, wie diese am Dienstag mitteilte. Da nicht nur Bargeld, sondern auch Verzehrgutscheine und ein Abrechnungsbeleg mit Namenshinweis in der Geldbörse waren, konnte der Besitzer schnell gefunden werden. Ein 37-jähriger Wiesenkellner. Der Mann war nach eigenen Angaben nach seinem Feierabend am Montag in der U-Bahn eingeschlafen. Wie die Geldbörse in das Schließfach am Hauptbahnhof gelangt ist, konnte er sich jedoch nicht erklären. Über die Rückgabe freute sich der Kellner nach Polizeiangaben sehr. Ob das Geld im Portemonnaie der Tageslohn oder das Trinkgeld des Wiesenkellners war, ist unbekannt.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.